Also ich finde tatsächlich, eine gute Behandlung bedeutet nicht immer nur, dass am Ende wirklich jedes Problem einfach gelöst ist, sondern manchmal geht es einfach nur darum, auch einem Kind oder einem Jugendlichen wieder, ich sag mal, kleine Schritte zu ermöglichen oder einfach Stabilität zu schaffen oder neue Perspektiven zu öffnen. Gute Behandlung bedeutet, einen Menschen wirklich zu verstehen und nicht das Verhalten nur verändern zu wollen.
Willkommen bei Seelenarbeit, dem Psychiatrie-Podcast aus dem LVR-Klinikverbund. Echte Geschichten, ehrliche Einblicke von Menschen, die mit Herz in der Psychiatrie arbeiten. Unser Ziel: Vorurteile abbauen, Einblicke geben und den Menschen hinter dem Beruf sichtbar machen. Denn Seelenarbeit beginnt mit echten Geschichten. Und hier erzählen wir sie. Herzlich willkommen zur 13. Folge von Seelenarbeit. Ihr habt über die letzten Folgen schon gemerkt, wie viele verschiedene Personen entweder direkt an der Psychiatrie oder aber in deren Umfeld arbeiten. Es gibt so viele Fachbereiche, die alle unverzichtbar und wichtig sind. Aber natürlich läuft es am allerbesten, wenn Menschen mit verschiedenen Expertisen auch Hand in Hand arbeiten und zusammen dafür sorgen, dass es den Patientinnen und Patienten besser geht. Unter anderem darum kümmern wir uns heute. Wir sind an der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Viersen. Wie funktioniert das eigentlich mit dieser multiprofessionellen Zusammenarbeit? Eine Frage, die wir heute klären. Außerdem sprechen wir über Kompetenzen und Führungsstrukturen, warum die wichtig sind und wie bedeutend eigentlich Wertschätzung und Weiterbildung in der Pflege sind. Ich bin Daniel Schwingenheuer, euer Host. Freue mich sehr, dass ihr wieder mit am Start seid. Und die Person, die uns heute ganz viel Wissen und Expertise mitgebracht hat, ist Esther Grell, Pflegedienstleitung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Schön, dass du da bist, Esther.
Ja, hallo Daniel, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf.
Bevor wir richtig in dieses Gespräch starten, habe ich noch einen kurzen Hinweis für euch. In dieser Folge geht es um sensible Themen rund um psychische Erkrankungen. Wenn euch diese Themen belasten, dann hört bitte nur weiter zu, wenn ihr euch aktuell stabil fühlt oder eine Vertrauensperson an eurer Seite ist. Und ganz wichtig natürlich, zögert niemals, professionelle Hilfsangebote in Anspruch zu nehmen. Esther, du arbeitest an der LVR-Klinik in Viersen. Ganz spannend eigentlich. Mein vorletzter Gast in Folge 11 war Dr. Tim Strothmann-Tack und der arbeitet auch in der LVR-Klinik in Viersen und zwar in der Gerontopsychiatrischen Abteilung. Da geht es um Krankheiten des Alters, beispielsweise Demenz. Ihr arbeitet jetzt nicht zusammen, aber ich habe es deswegen nochmal erzählt, weil die Gerontopsychiatrie an sich hat in deiner Karriere auch einen sehr großen Stellenwert gehabt.
Ja, richtig. Also ich habe meine Ausbildung damals in der LVR-Klinik in Bettburg-Hau gemacht. Das war dann 2012 bis 2015 und ich bin danach dann auf einer geschützt geführten gerontopsychiatrischen Station angefangen und habe dann auch 2018 dann eine Stelle als Stationsleitung dort in der Gerontopsychiatrie übernommen. Ja, und mittlerweile bin ich dann einmal von den Ältesten zu den Jüngsten quasi übergegangen. Naja, und befinde mich jetzt seit 5 Jahren in der LVR-Klinik in Viersen.
Nochmal zurück, da 2012. Wieso hast du dich denn eigentlich für die Gerontopsychiatrie entschieden?
Ach, ich fand es tatsächlich für mich damals nach dem Examen so wertvoll, dass ich somatische, aber auch psychiatrische Erkrankungen miteinander verbinden konnte.
Spannender Gedanke auf jeden Fall. Du hast dann gerade schon gesagt, 2018 hast du die Stelle als Stationsleitung übernommen. Du hast damals an der LVR-Akademie in Solingen eine Weiterbildung zur pflegerischen Leitung gemacht, noch während der Weiterbildung hast du dann aber ein Studium begonnen. Das war irgendwie auch so zweigleisig, ne? Warum genau?
Ja, genau. Also was heißt zweigleisig? Das war mehr oder minder so zum Ende hin der Weiterbildung, dass ich für mich so gemerkt habe, ich würde gerne tatsächlich nochmal so ein bisschen mehr Inhalt oder mich noch weiterbilden und in Richtung Pflegedienstleitung gehen. Und deswegen habe ich dann halt, na, ich sag mal, für einen Moment lang sozusagen beides parallel gemacht.
Ja, ja, der Vollständigkeit halber, dein Studium hieß Pflegemanagement und zwar im Bachelor an der Katholischen Hochschule in Köln.
Richtig, genau.
Ich habe aber sowieso das Gefühl, wenn ich mir deinen Lebenslauf so anschaue, dass da immer verschiedene Wege gleichzeitig gegangen werden, auch wenn sie natürlich Hand in Hand funktionieren. Also du hast jetzt nicht IT und gleichzeitig Pflegemanagement studiert oder so, sondern es war irgendwie alles immer im selben Bereich. Du bist damals dann nach Viersen gegangen, in die Pflegedirektion an der Kinder- und Jugendpsychiatrie und warst zu der Zeit aber eigentlich auch noch in einem anderen Programm fit für die PDL, fit für die Pflegedirektion. Das gibt es so heute gar nicht mehr. Das ist aufgegangen in einem Führungskräftecurriculum. Aber wie anstrengend war das, das alles so gleichzeitig zu machen?
Also erstmal möchte ich es ganz gerne einmal korrigieren, weil das heißt fit für die Pflegedienstleitung und nicht fit für die Pflegedirektion. Also der Pflegedirektor ist mein Chef. Das wollen wir jetzt ja eben hier nochmal einmal klarstellen.
Okay. Ein kleiner Blick in die Zukunft. Nee, klar, natürlich. Da hast du vollkommen recht. Aber wie anstrengend war das, das so gleichzeitig zu machen?
Ja, also klar. Also wenn ich zurückdenke, sicherlich gab es tatsächlich da auch wirklich manche Situationen oder auch Tage, die schon belastend oder herausfordernd waren. Gerade so den Job, die Weiterbildung oder das Studium parallel zu machen und alles irgendwie so unter einen Hut zu bringen, das bedarf doch schon irgendwie, ja, die ein oder anderen organisatorischen Fähigkeiten. Und ich glaube auch, dass ich schon das ein oder andere Mal so an meine Grenze gekommen bin. Aber gleichzeitig dadurch, dass ich einfach wusste, wofür ich das mache und mich die Inhalte auch einfach total interessiert haben, war das für mich wichtig, damit einfach den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen. Und dadurch, dass ich auch einfach unglaublich tolle Kollegen und ein gutes privates Umfeld so hatte, war das vielleicht auch manchmal durch den Rückhalt von all denen gar nicht mehr so belastend wirkend, sage ich einfach mal.
Hm. Ja. Und trotzdem, wenn man ja nicht so einen inneren Antrieb hat und weiß, wofür man es macht, dann ist es schwierig, so ein Pensum durchzuziehen. Ne? Was ist es denn, was dich so antreibt?
Also ich glaube, was mich antreibt, ist tatsächlich so meine Zielstrebigkeit, der Wunsch, mich auch immer weiter zu entwickeln und zu reflektieren. Und ich sage immer, Stillstand ist Rückschritt. Also mir ist es wichtig, mich immer State of the Art quasi immer weiterzubilden.
Und abgesehen von dieser persönlichen Entwicklung, was bedeutet dir dieser Bereich Pflege?
Also was bedeutet mir der Bereich Pflege? Pflege ist ein unglaublich toller Job, wie ich finde, der ganz, ganz viel erreichen kann und sich ja auch in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt hat. Und ich finde Pflege, je nachdem in welchem Bereich und auch gerade in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, kann so unglaublich viel bewirken und kann auch einfach sehen, wie viel Entwicklungsschritte die Patienten gehen. Und ich glaube, gerade Pflege oder der Pflege- und Erziehungsdienst ist da so unglaublich hilfreich.
Wir springen nochmal zurück in deinen Lebenslauf. Du hast dann noch einen Master gemacht in Supervision und Coaching. Wie passt das denn ins Bild?
Naja gut, also ich habe im Vorfeld natürlich, wenn man überlegt, Pflegemanagement, Weiterbildungs- und Stationsleitung oder fit für die PDL, dann war das ja alles sehr managementlastig oder sehr führungslastig. Naja, und natürlich gerade die Pflegedienstleitung alleine, das ist natürlich nicht nur Management an sich, sondern das bedeutet natürlich auch, gerade seine Stationsleitung zu begleiten, zu beraten, aber auch nochmal kommunikative Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Ja, und deswegen sag ich, passt das da unglaublich gut rein, weil ich total viele Methoden gelernt habe oder jetzt auch so einen großen Blumenstrauß habe an Methoden, die ich auch noch mal im Alltag ganz anders einbringen kann, als ich das vorher so für mich hatte. Also für mich war das eher so ein Puzzleteil, um das Puzzle zu vervollständigen.
Hast du das Gefühl, du verstehst die Menschen jetzt besser, mit denen du zusammenarbeitest?
Ja, ich würde sagen besser beziehungsweise vielleicht anders, weil ich noch mal einen anderen Blick habe. Also das Studium in Supervision und Coaching war sehr systemisch geprägt und auch die Klinik hier ist sehr systemisch geprägt und ich glaube, ich habe einen anderen Blick auf die Dinge bekommen.
Mhm. Ja. Jetzt schließen wir deinen Lebenslauf ab. Du hast noch einen IHK-Kurs gemacht, Fachkraft für Diversity Management. Auch in dem Bereich arbeitest du als Integrationsbeauftragte im LVR. Das vertiefen wir an dieser Stelle heute hier nicht weiter. Wenn euch dieses Thema Diversity Management interessiert, dann hört einfach die letzte Folge nochmal mit Francesco Pollen. Diesem Thema haben wir nämlich eine ganze Folge gewidmet. Wir wollen heute über multiprofessionelle Zusammenarbeit sprechen, aber bevor wir damit starten, gibt es in diesem Podcast ein Ritual, was wir auf jeden Fall durchführen müssen, unsere Schnellfragerunde. Du hast jetzt die Aufgabe, so schnell und so kurz wie möglich auf 3 Fragen zu antworten, die ich dir stelle. Esther, bist du bereit?
Jawohl.
Also ich bin mir sicher, du bringst viele Stärken mit, aber welche hilft dir in deinem Job am meisten?
Das ist meine organisierte und strukturierte Arbeitsweise, meine Reflexionsfähigkeit.
Frage 2. Was bedeutet gute Zusammenarbeit für dich in einem Wort?
Verlässlichkeit.
Und die dritte Frage, was bedeutet Wertschätzung für dich im Arbeitsalltag?
Den Menschen in seiner Individualität zu sehen.
Esther, ich habe das vorhin schon kurz anklingen lassen. Bei euch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gibt es wie in vielen anderen Bereichen auch etliche Professionen, die zusammenarbeiten. Welche sind das denn genau bei euch?
Im Pflege- und Erziehungsdienst, so nennen wir ihn immer, da arbeiten wir zusammen, ja wie gesagt, mit Pflegefachpersonen, Erzieherinnen, Heilerziehungspflegerinnen, Krankenpflegehelferinnen oder Kindheitspädagoginnen. Aber das alleine sind natürlich nicht die einzigen Berufsgruppen. Also auf den Stationen werden die Teams natürlich noch unterstützt von Psychologinnen, Ärztinnen, Sozialarbeiterinnen und Fachtherapeutin. Und jede Berufsgruppe bringt dadurch natürlich auch so eine eigene fachliche Perspektive mit ein.
Das klingt erstmal wahnsinnig viel. Magst du mal erklären, wie PatientInnen von dieser Zusammenarbeit zwischen Pflegefachpersonen, Erziehern, Heilerziehungspflegern profitieren können?
Jede Berufsgruppe bringt so ihr eigenes, ich würde mal in Anführungszeichen sagen, Erklärungsmodell auch mit sich. Also die Pflege, die ist ja tatsächlich so sehr nah am Patienten, am Alltag. Der erlebt nochmal anders Krisen oder emotionale Schwankungen und Dynamiken in der Gruppe. Die pädagogischen Berufsgruppen, die bringen aber ganz oft nochmal einen anderen Zugang mit sich. Also die schauen viel stärker auf Entwicklungen, die schauen viel stärker auf die Ressourcen und darauf, dass ein junger Mensch auch einfach wieder handlungsfähig sein kann. Und ich glaube, gerade in dieser Kombination kann einfach etwas ganz Wertvolles entstehen. Also das heißt, das Verhalten wird dadurch ja auch irgendwie nicht nur beobachtet, sondern durch diese verschiedenen Perspektiven, die dann zusammenkommen, kann halt auch so ein echtes Verständnis für die Patienten entstehen. Und ich finde ganz wichtig bei der Sache ist halt, dass nicht das eine Erklärungsmodell oder die eine Perspektive irgendwie recht hat, sondern dass es darum geht, halt die bestmögliche Perspektive einfach zusammenzubringen.
Viele Leute kennen das, wenn sie zum Hausarzt gehen, zum Zahnarzt gehen, dann ist halt immer das Ding, da ist halt eine Person, der vertraut man sich an mit seinem Problem und dann gibt es da eine Behandlung. Wie beeinflusst die Gesamtbehandlung eben die Tatsache, dass da so viele Leute sind? Das muss ja auch organisiert werden und so. Oder wählt ihr dann immer aus, je nachdem, welcher Fall das ist, wer da vielleicht jetzt am besten geeignet ist, um so eine erste Ansprechpartner oder Partnerin zu sein?
Ja, also tatsächlich arbeiten wir auf den Stationen immer im Bezugspflegesystem und da ist es schon so, dass wir tatsächlich auch gerade nochmal schauen, wer passt sehr gut zu dem Patienten oder wer bringt ja vielleicht auch welche fachliche Perspektive mit. Gerade wenn es vielleicht sehr herausfordernde Patienten sind, dann schauen wir schon, dass das erfahrene Kollegen sind oder Kollegen mit einem entsprechenden fachlichen Background, die dann gerade natürlich, ich sag mal, deutlich mehr den Patienten behandeln oder betreuen, ja.
Warum ist denn genau die Mischung aus pflegerischen und pädagogischen Perspektiven so wichtig an der Stelle?
Ja, also ich glaube tatsächlich, dadurch, dass wir in der Kinder- und Jugendpsychiatrie einfach so unglaublich komplexe Situationen teilweise haben, würde sich das auch nicht aus einer Fachrichtung heraus ausreichend erklären lassen. Also da würde es nicht reichen, wenn wir wirklich nur so die pädagogische Perspektive haben oder nur die pflegerische Perspektive. Also zum Beispiel, aus pflegerischer Sicht kann ein Verhalten ja manchmal einfach irgendwie als Symptom verstanden werden und die pädagogische Perspektive, die fragt vielleicht irgendwie viel stärker danach, was das Verhalten eigentlich gerade bedeutet oder welche Bedeutung das Verhalten gerade auch für die Entwicklung hat. Ja, welche Funktionen das Verhalten aber auch gerade im sozialen Kontext hat. Und gerade dann, wenn beides zusammengebracht werden kann, kann eigentlich auch erst so ein umfassendes Verständnis entstehen. Und
ja, ich kann mir richtig vorstellen, wie dadurch so ein ganz engmaschiges Netz halt gewebt wird, ne? Die einen, die gucken auf der einen Seite ein bisschen mehr, dass da nichts durch das Raster fällt und die anderen halt auf der anderen Seite und insgesamt hat man dann ganz umfassenden Blicke. Aber das muss man als Team ja auch erstmal organisieren. Wie funktioniert das denn ganz praktisch, dass ihr diese vielen verschiedenen Ansichten und Blickwinkel dann letztendlich auch zu einem Gesamtbild zusammenwebt?
Ja, also auf den Stationen haben wir mindestens einmal die Woche immer eine multiprofessionelle Teambesprechung. Da kommen dann auch alle Berufsgruppen zusammen, die an den Patienten oder mit den Patienten zusammenarbeiten. Und da wird sich dann über die Perspektive auch immer wieder ausgetauscht, damit dann hinterher ein Gesamtbild vom Patienten auch wirklich entstehen kann und die bestmögliche Behandlung dadurch gewährleistet wird. Also das ist ein Baustein. Ein anderer Baustein ist aber tatsächlich in all dem auch noch regelmäßig stattfindende Pflegeteams oder auch Team- oder Konzepttage. Gerade ist es wirklich wichtig, dass die Kolleginnen und Kollegen auf Station sich auch nochmal aus dem Alltag rausziehen können und wirklich in dem Fall nochmal sich über Konzepte austauschen können, über Strukturen, über Prozesse oder auch über Teamdynamiken. Und das ist dann tatsächlich ja auch sehr, sehr, sehr wertvoll. Und neben diesen Formaten aber natürlich auch der informelle Austausch, der natürlich auch immer gegeben sein muss, weil es reicht natürlich nicht nur aus, dass das multiprofessionelle Team sich einmal die Woche zusammensetzt, weil natürlich auch an den Tagen und zwischendurch immer nochmal Situationen passieren, die einfach bewusst ausgetauscht werden müssen. Und ich glaube, was auch noch wichtig ist, sind Räume zu schaffen, um Reflexion möglich zu machen. Also gerade Supervision auf den Stationen gewährleisten zu können. Ja, also ich würde mal sagen, das sind so die Grundbausteine der guten Struktur oder Organisation der Zusammenarbeit, ja.
Ja, also ich kann mir richtig gut vorstellen, wenn alle Leute quasi eine selbe Sichtweise haben und sich das gegenseitig ergänzt, dass es dann total gut funktioniert, wenn der eine einem vielleicht was erklären kann aus seiner Sicht und sagt, habe ich auch beobachtet, jetzt weiß ich, wie es funktioniert oder halt auch andersrum. Aber wie moderiert man das Ganze, wenn vielleicht mal die Ansichten, Deutungsweisen in unterschiedliche Richtungen gehen? Das ist doch bestimmt auch gar nicht so einfach, oder?
Ja, aber das ist tatsächlich auch gar nicht schlecht. Also es ist tatsächlich auch gut, wenn es unterschiedliche Sichtweisen gibt. Und natürlich ist das sicherlich auch herausfordernd, dass dann gerade in den Teams durch die Stationsleitung oder Oberärzte oder therapeutische Leitung dann halt auch zu moderieren. Aber tatsächlich kann ja dadurch, dass diese unterschiedlichen Perspektiven und Sichtweisen eingebracht werden, ja eigentlich nur das Bestmögliche entstehen, weil gerade dann findet ja nochmal eine Entscheidungsgrundlage oder vielleicht auch eine Zielsetzung für den Patienten statt, der vielleicht, wenn es nur eine Sichtweise gegeben hätte, so gar nicht in den Fokus geraten wäre.
Ja, also, absolut. Also klar, natürlich auch bei einer Sichtweise kann ja was fehlen letztendlich und trotzdem, man muss ja letztendlich dann auch entscheiden, wie man jetzt behandelt. Und der eine sagt lieber so und der andere sagt lieber so. Dann irgendwo habt ihr da eine Routine, wie ihr sagt, so kommen wir zu einem Ergebnis? Gibt es sowas? Oder ist es einzelfallabhängig?
Also ich würde schon sagen, das ist einzelfallabhängig. Also es gibt aber tatsächlich auch Fälle oder Situationen, gerade in den multiprofessionellen Teambesprechungen, wo natürlich auch gerade Perspektiven oder Sichtweisen dann wirklich auch so weit eingebracht werden, dass es vielleicht auch manchmal den Rahmen sprengt. Und da nutzen die Teams ganz gerne, ich sag mal, das Timeboxing. Also die stellen sich dann tatsächlich Wecker und sagen, okay, wir müssen jetzt hier in 5 Minuten einmal ganz klar durchgehen und danach im Bestfall auch tatsächlich für uns eine Entscheidung getroffen haben, wie es weitergeht oder wie es nicht weitergeht. Ja, also manchmal muss es begrenzt werden.
Ja, klar. Das eine, was es für so eine Zusammenarbeit braucht, ist natürlich die fachliche Expertise. Dann braucht man aber auch noch eine soziale Expertise, um so zusammenzuarbeiten in einem Team. Welche Kompetenzen braucht es denn, dass die Menschen bei euch in dem Team so funktionieren? Nenn es jetzt mal bewusst so, weil das ja Rad in Rad alles ineinander greifen muss.
Genau, ich glaube, das ist das, was du sagst. Also es braucht einmal tatsächlich diese fachlichen Kompetenzen auf jeden Fall, wobei ich finde tatsächlich auch gerade, wenn man frisch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie vielleicht anfängt, dann braucht es diese fachliche Kompetenz gar nicht zwingend, weil die ist natürlich auch in dem Fall immer noch erlernbar, gerade durch Fort- oder Weiterbildung. Aber wie du gerade schon gesagt hast, so eine persönliche Ebene oder eine persönliche Haltung, die ist einfach auch total wichtig, wenn nicht sogar genauso entscheidend, finde ich. Also man braucht wirklich eine hohe Beziehungsfähigkeit in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, um einfach gerade so in den Kontakt zu kommen, um Vertrauen aufzubauen. Aber es ist auch wichtig, in schwierigen Situationen präsent zu sein. Und Geduld ist auf jeden Fall auch wichtig als Kompetenz, die man mitbringen sollte, genauso wie emotionale Stabilität. aber auch eine gewisse Ambiguitätstoleranz, weil es natürlich auch immer wieder so ist, dass bei uns Widersprüche ausgehalten werden müssen oder Unsicherheiten ausgehalten werden müssen. Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
Ja, diese Kommunikationsfähigkeit und die Möglichkeit, auf andere Menschen einzugehen, das ist natürlich dann im Patientinnenkontakt wichtig und das hilft dann letztendlich ja auch, wenn es darum geht, im Team gut zusammenzuarbeiten. Wie wichtig ist das für euch, wenn es darum geht, neue Personen einzustellen? Ist das vielleicht sogar fast wichtiger als die fachliche Expertise, dass man denkt, das passt hier ganz gut ins Team, alles andere kann man schon noch lernen?
Ja, tatsächlich. Also zumindest für mich persönlich muss ich sagen, spielt die persönliche Haltung doch eine ganz, ganz große Rolle. Und ich habe das, also ich glaube, wenn die persönliche Haltung auch einfach stimmt, ja, wie gesagt, dann ist die fachliche Kompetenz oder die fachliche Expertise erstmal zweitrangig, weil wie gesagt, die ist erlernbar.
Mhm. Wenn wir jetzt mal von der anderen Seite blicken, wir haben jetzt aus eurer Sicht gesprochen, aus der Leitungssicht, aus der Kliniksicht auf die ganze Art und Weise, wie da gearbeitet wird. Wenn wir auf der anderen Seite mal schauen, aus PatientInnen-Sicht, was macht für dich eine gute Behandlung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie aus? Wie ist das für die Menschen, die dann da sind und behandelt werden?
Eine gute Behandlung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ist für mich auf jeden Fall dann gut, wenn sie tatsächlich individuell geschieht. Also wenn wir nicht nur auf Symptome schauen, sondern wirklich versuchen zu verstehen, was hinter dem Verhalten des Kindes oder auch des Jugendlichen steckt. Und ja, ich glaube, ein ganz zentraler Punkt ist da tatsächlich auch einfach die Beziehung. Also wenn es gelingt, eine tragfähige, vertrauensvolle Beziehung aufzubauen, dann ist das schon mal ein ganz wichtiger und erster Schritt. Und ja, dann natürlich auch ein gemeinsames Verständnis im Team. Also dass alle wirklich eine ähnliche Idee davon haben, was gerade passiert oder was das Kind oder der Jugendliche auch einfach braucht. Und ich finde, dann geht es darum, eine gute Behandlung so zu gestalten, dass die auch wirklich im Alltag ankommt. Also ich finde tatsächlich, eine gute Behandlung bedeutet nicht immer nur, dass am Ende wirklich jedes Problem einfach gelöst ist, sondern manchmal geht es einfach nur darum, auch einem Kind oder einem Jugendlichen wieder, kleine Schritte zu ermöglichen oder einfach Stabilität zu schaffen oder neue Perspektiven zu öffnen. Ja, also gute Behandlung bedeutet, einen Menschen wirklich zu verstehen, ja, und nicht das Verhalten nur verändern zu wollen.
Ja, ist vielleicht einer der größten Vorteile von so einer multiprofessionellen Zusammenarbeit, dadurch, dass man aus vielen verschiedenen Sichtweisen guckt, dass am Ende wirklich eine individuelle Behandlung dabei rauskommt und eben keine Schubladenbehandlung, wo man Variante A bis D hat und in irgendeine muss es schon reinpassen.
Genau so ist es. Also das ist wunderbar zusammengefasst.
Was würdest du jemandem sagen, der jetzt gerade denkt, boah, ich finde es total spannend, diesen ganzen Bereich Kinder-Jugend-Psychiatrie. Was würdest du jemandem sagen, der denkt, möchte ich auch gerne arbeiten? Was muss diese Person mitbringen, beziehungsweise wie kann sie rausfinden, ob sie bei euch richtig ist?
Ja, also ich würde demjenigen, glaube ich, sagen, also wenn du gerne mit Menschen zusammenarbeitest, wenn du bereit bist, dich auf komplexe Situationen einzulassen, dann ist die Kinder- und Jugendpsychiatrie ein unglaublich spannender und erfüllender Bereich. Aber was ich immer wichtig finde auch zu sagen ist, dass es halt kein einfacher Bereich ist. Also deswegen ist es wichtig, wenn jemand sich für den Bereich interessiert, dass er auch eine gewisse Stabilität mitbringt und die Bereitschaft hat, sich selbst zu reflektieren und weiterzuentwickeln, weil wenn man sich dann drauf einlässt, dann ja, gibt der Bereich einem auch einfach unglaublich viel zurück, weil man einfach ja direkt auch Entwicklung miterleben kann und ich würde sagen, wenn du neugierig bist, offen bist für unterschiedliche Perspektiven, bereit bist, dich weiterzuentwickeln, dann lohnt es sich, den Bereich kennenzulernen.
Esther, wir haben jetzt sehr viel über andere Leute gesprochen, die bei euch an der Klinik arbeiten. Lass mal über dich sprechen. Wie ist denn deine Rolle in diesem ganzen Team eigentlich?
Ja, wie ist meine Rolle? Also ich als Pflegedienstleitung bin ich zusammen mit meiner dualen Leitung, also der Chefärztin, verantwortlich dafür, dass in der Kinder- und Jugendpsych oder dass die Kinder- und Jugendpsychiatrie, die Abteilung 3 bei uns, ich sag mal so gestaltet ist, dass unsere Mitarbeiter die bestmögliche Behandlung für die Patienten gewährleisten können.
Du hast vorhin über Räume gesprochen, ne? Wo es darum geht, dass Menschen sich austauschen können über bestimmte Diagnosen, über Behandlungen und so. Schaffst du genau diese Räume?
Ja, also das Schaffen von diesen Reflexionsräumen ist zumindest, ich sag mal, sicherlich mit eine meiner Aufgaben. Also das Schaffen von Rahmenbedingungen, das sehe ich schon mit als eine meiner Grundaufgaben. Also Rahmenbedingungen schaffen, damit die bestmögliche Behandlung einfach erfolgen kann und die Kolleginnen und Kollegen auf Station wirklich dadurch einen qualitativ hochwertigen Job machen können.
Duale Leitung war gerade schon so ein Stichwort. Warum gibt es die bei euch und wie funktioniert das genau?
Ja, also das Modell der dualen Leitung bedeutet im Grunde, dass wir eine ärztliche Leitung haben, die vor allem diese Sicht der medizinisch-therapeutischen Perspektive einbringt, also die für die Diagnostik, Therapieplanung und zuständig ist sozusagen und schlussendlich aber auch immer letztverantwortlich für den Behandlungsprozess ist. Und die pflegerische Leitung, also ich als Pflegedienstleitung, bin für die organisatorischen Prozesse, die Personalführung im Pflege- und Erziehungsdienst zuständig, sowie halt das, was ich gerade gesagt habe, die Gestaltung oder die Alltagsgestaltung auf den Stationen oder das Schaffen von Rahmenbedingungen. Und durch diese beiden oder durch dieses Modell der dualen Leitung schaffen wir es halt auch wieder, verschiedene Perspektiven zusammenzubringen. Und das wirkt sich dann halt im Endeffekt auch auf die Qualität der Versorgung aus. Und was ganz wichtig ist, ist, dass die duale Leitung nicht bedeutet, dass meine Chefärztin das eine macht und ich mache das andere, sondern das bedeutet im Grunde, dass wir eine geteilte Verantwortung für unsere Abteilung haben.
Ja, wie viel macht ihr denn eigentlich zusammen? Also seht ihr euch so jeden Tag und sprecht ganz kurz durch, du machst das und passt das irgendwie zusammen? Geht das in eine ähnliche Richtung, wenn auch aus zwei verschiedenen Sichtweisen?
Also das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Wir haben feste Jour-Fix-Termine für uns. Also wir sehen uns mindestens einmal die Woche, wobei es in der Regel eigentlich deutlich öfter ist, dass wir vielleicht nochmal eben miteinander telefonieren, uns austauschen. Es gibt Wochen, da sehen wir uns fast jeden Tag und es gibt Wochen, da reduzieren wir es, ich sag mal in Anführungszeichen, wirklich nur auf unsere festgelegten Termine. Das kommt natürlich auch immer so ein bisschen drauf an, was gerade in der Abteilung los ist. Ja. Aber der Austausch und der Austausch ist uns beiden schon extrem wichtig, weil man muss ja auch einfach sagen, wenn wir nicht auf dem gleichen Wissensstand sind, dann haben wir natürlich auch in unserer Arbeit irgendwie so eine Differenz drin und dann könnten wir auch gemeinsam keine guten Entscheidungen treffen oder auch alleine nicht, weil wir dadurch, dass wir uns natürlich immer wieder austauschen, wissen, okay, was würde sich der andere gerade wünschen, welche Entscheidung ich jetzt treffen sollte.
Das ist natürlich immer, wenn man zu zweit ist, man muss sich irgendwie mehr absprechen, als wenn man alleine ist. Gibt es da irgendwie andere Stellen, an denen das manchmal schwierig ist, dass man zu zweit ist? Oder würdest du sagen, nee, das ist eine super Aufteilung, weil vielleicht versteht die eine von dem Bereich weniger und die andere von dem anderen Bereich und das macht total viel Sinn.
Ja, genau. Also im Grunde macht das tatsächlich total viel Sinn und sicherlich ist das auch so, dass diese unterschiedlichen Sichtweisen aus unseren Professionen heraus auch schon mal, ich möchte nicht sagen Reibung erzeugen, aber natürlich auch schon mal vielleicht eine Grundlage einer anderen Entscheidung wäre. Aber im Grunde ist es dadurch, dass wir uns einfach so viel austauschen, so dass wir da auch immer eine gute gemeinsame Haltung entwickeln können. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch für die Mitarbeiter ganz wichtig, also dass die wissen, dass wir beide an einem Strang ziehen und für die Abteilung in die gleiche Richtung denken.
Wie häufig kommt das denn vor, dass man dann abends da so sitzt und denkt, Mensch, wenn wir das jetzt nicht gehabt hätten, wenn wir nicht da nochmal drüber gesprochen hätten, wäre die Entscheidung vielleicht auch von deiner Seite aus ganz anders gefallen, hättest du was ganz anderes gemacht. Ist das häufiger bei euch der Fall, dass das dann so ein Korrektiv ist?
Ja, also ich glaube schon, dass es so eine Korrektivfunktion ist in der dualen Leitung zusammen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es tatsächlich so ist, dass wir deutlich auseinandergehen würden in unseren Entscheidungsfindungen. Also dadurch haben wir ja tatsächlich auch in den letzten 5 Jahren uns doch irgendwie, ja,
zusammengearbeitet.
Sind wir sehr zusammengewachsen, genau.
Ja. Die Pflege ist ja ein Bereich, der in den nächsten Jahrzehnten boomen wird. Wir haben eine Gesellschaft, die immer älter wird. Das ist jetzt für die Kinder- und Jugendpsychiatrie kein großes Kriterium, aber trotzdem, Pflege ist ein Bereich, der vermutlich nur größer werden wird über die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Wie ist denn die Lage bei euch eigentlich vor Ort, was Personal anbelangt? Ist es schwierig, Leute zu finden, oder geht das gerade noch ganz gut? Oder wie ist die Situation?
Also bei uns in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ist die Lage tatsächlich sehr gut. Also da muss man eigentlich tatsächlich gerade mal einmal auf Holz klopfen. Das ist
machen wir.
tatsächlich ist es, glaube ich, einfach noch ein Bereich, der total attraktiv ist. Und dadurch, dass wir natürlich auch unterschiedliche Berufsgruppen einstellen können und wir auch Heilerziehungspfleger, Erzieherinnen und ja Pflegefachpersonen oder auch Kindheitspädagogen einstellen können, da haben wir natürlich eine Vielfalt, auf die wir zurückgreifen können. Das ist so.
Trotzdem mal die Frage, weil du natürlich auch Einblicke hast durch deine Karriere in andere Bereiche. Was kann den Beruf Pfleger, Pflegerin auf lange Sicht attraktiv machen? Was braucht es da?
Also ich glaube, wenn ich darüber nachdenke, was es auf lange Sicht attraktiv macht, dann ist es, dass die Pflege tatsächlich noch eine größere Stimme bekommen sollte. Mhm. Also, dass wir mehr Gestaltungsspielräume bekommen sollten. Ja, dass die Pflege tatsächlich irgendwie mitwirken kann an der Gestaltung von Rahmenbedingungen. Ich glaube, das ist tatsächlich ganz wichtig. Und ich glaube, ein weiterer Aspekt ist auch, dass die Pflege sich natürlich irgendwie fachlich auch noch deutlich weiterentwickeln sollte. Also, dass man in der Pflege die Möglichkeit hat, einfach unterschiedliche Wege zu gehen.
In welche Richtung kann sich Pflege denn entwickeln?
Pflege kann sich tatsächlich in viele Richtungen entwickeln. Gerade natürlich, wenn wir jetzt darüber nachdenken, welche Fort- oder Weiterbildungsangebote es gibt, dann gibt es natürlich auf der einen Seite auch wirklich das Studium, gerade in Pflegewissenschaft oder gerade auch im Management, wo halt einfach nochmal ein deutlich gezielterer Fokus gesetzt werden kann auf das wissenschaftliche Arbeiten, um gezielt Pflegefachexperten beispielsweise bei uns ja im Alltag einzusetzen. Aber natürlich kann Pflege sich auch weiterentwickeln, beispielsweise in der Weiterbildung zum Fachkrankenpfleger für psychische Gesundheit. Ja, das sind meistens dann tatsächlich die Leute, die wirklich super gerne oder auch besonders stark im Kontakt mit den Patienten sind. Wir haben aber auch Mitarbeitenden auf den Stationen, die beispielsweise sich zu Prodema-Trainern weitergebildet haben. Also es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, sich fort- oder weiterzubilden, auch in der Pflege.
Ja, am 12. Mai, das war letzten Monat, da wird jedes Jahr der Tag der Pflegenden gefeiert. Das geht zurück auf den Geburtstag von Florence Nightingale, die als Begründerin der modernen Pflege gilt. 1910 ist die in London gestorben, aber die Pflege hat sich natürlich über die letzten 150 Jahre nochmal extrem verändert. Wir haben jetzt gerade den Blick in die Zukunft gehabt. Einmal kurz den Blick in die Vergangenheit. Was hat sich in diesen 150 Jahren getan? Was hat Florence Nightingale auch mit der Pflege gemacht?
Ja, also Florence Nightingale hat ja damals tatsächlich mit als erste Frau sozusagen professionelle Pflegestandards etabliert und hat auf ihrer Erfahrung hin ein basiertes Ausbildungssystem so entwickelt und hat damit so die Pflege revolutioniert. Und seitdem, was sich weiterentwickelt hat, ist einfach, dass die Pflege heutzutage natürlich auch einfach hochkomplex ist. Also wir arbeiten mittlerweile mit hochkomplexen Krankheitsbildern, mit interdisziplinären Teams und natürlich auch in einem System, was sich irgendwie ständig verändert. Und ja, ein wichtiger Schritt in der Entwicklung oder mit dem, was sich auch getan hat, sind einfach Pflegetheorien, die beispielsweise das pflegerische Handeln nicht nur beschreiben, sondern auch einfach fachlich mittlerweile begründen können. Und das gab es tatsächlich früher so nicht. Also mittlerweile gibt es beispielsweise Pflegetheorien, die die Beziehung zwischen Pflegenden und Patienten als zentralen Wirkfaktor einfach beschreiben. Und also Pflege ist natürlich auch längst nicht mehr und besonders auch in der Psychiatrie nicht nur eine begleitende oder hat nicht nur begleitende Aufgaben, sondern ja, ist wirklich aktiv in der Gestaltung der Behandlung involviert.
Bei all dem, was du jetzt gerade aufgezählt hast hier in den letzten Minuten, haben wir alle, glaube ich, in dem Moment das Gefühl bekommen, wow, es ist einfach wahnsinnig komplex, dieser ganze Bereich Pflege. Und ich habe jetzt gerade auch das Gefühl, dass eben diese Wertschätzung, die häufig genannt wird, dass die an ganz vielen Stellen einfach nicht ankommt. Spiegeln dir das die Mitarbeitenden auch, also jetzt nicht von der Klinik an sich, sondern von der Gesellschaft?
Ja.
Und wie groß ist das Thema? Nagt das an den Leuten?
Ja, also ich würde tatsächlich schon sagen, dass das an den Leuten nagt. Also das ist was, was ich auch immer wieder so zurückgespiegelt bekomme. Und dabei ist es tatsächlich einfach ein so toller und wertvoller Job. Und das ist tatsächlich irgendwie so ein bisschen das Traurige auch daran. Also ich finde, die Leute, die den Job ausüben in der Regel und gerade auch bei uns in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, die sind auch irgendwie dankbar, diesen Job zu haben. Und trotz alledem ist er in der Gesellschaft sicherlich nicht so anerkannt, wie wir uns das wünschen würden. Ja.
Ja. Und es gibt diesen Tag der Pflege, habe ich gerade schon gesagt, der kommt dann einmal im Jahr, aber irgendwie fühlt sich das gerade für mich so ein bisschen wie bei dieser Kritik am Muttertag an, ne? So nach dem Motto, oder am Weltfrauentag, wo man sagt, aber du kannst jetzt nicht einen Tag im Jahr mal Danke sagen und die restlichen 364 Tage ist es einfach, wird es einfach hingenommen, dass man die Arbeit so gut und so selbstverständlich macht, wie man sie immer macht. Und ist das auch so ein Gefühl, was sich bei euch an der Klinik breit macht am Tag der Pflegenden? Oder wie sieht der bei euch aus? Wie wird er wahrgenommen?
Ja, also der Tag der Pflege bei uns, natürlich muss man sagen, ne? Also es kann nicht sein, dass eine Aktion sozusagen Wertschätzung für 365 Tage im Jahr liefert. Das geht natürlich nicht, aber es ist ja trotzdem irgendwie so ein Symbol für die Leute, um zu sagen, ey, wir sehen euch und wir geben an dem Tag auch einfach was zurück, weil wir als Pflegedienstleitung zusammen mit unserem Pflegedirektor, wir grillen Würstchen für die Leute, wir haben einen Eiswagen bestellt, wir freuen uns, wenn wir in netten Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen kommen. Und ich glaube, dadurch können wir auch einfach einmal an einem Tag was zurückgeben. Aber natürlich müssen wir an den anderen 364 Tagen im Jahr genauso wertschätzend oder Wertschätzung zeigen und Haltung zeigen. Ich finde, das ist ganz wichtig. Und das zeigt sich natürlich gerade irgendwie auch in der Kommunikation mit unseren Mitarbeitenden. Ja.
Und Wertschätzung, gerade im beruflichen Umfeld, hat ja häufig auch was mit der Chance auf Weiterbildung zu tun, ne? Also, dass man sagt, ich sehe dich in deinen Ambitionen, in dem, was du gerne machen möchtest. Warum ist die Weiterbildung gerade in der Pflege auch so wichtig?
Also, ich glaube, gerade dadurch, dass wir halt einfach in so einem sehr dynamischen Feld auch arbeiten, ist ja gerade Weiterbildung wirklich auch ja von zentraler Bedeutung, weil natürlich auch psychiatrische Erkrankungen sich weiterentwickeln. Hm. Also die entwickeln sich weiter, gerade auch im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Veränderungen oder mit Themen wie Social Media, Leistungsdruck, der natürlich auch immer wieder da ist, mit Krisenerfahrung im Alltag. Und das hat natürlich alles direkten Einfluss auf die psychische Gesundheit. Und ich glaube natürlich auch, Weiterbildung bietet natürlich auch Handlungssicherheit für die Kolleginnen und Kollegen auf Station, also gerade mit komplexen, herausfordernden Situationen, ja, auf die richtig reagieren zu können und professionell eingehen zu können.
Hm. Was gibt es denn so für Fortbildungen beim LVR?
Ja, also wir bei uns in Viersen machen es tatsächlich immer so, dass die Teams oder die Stationsleitung mit ihren Teams einmal im Jahr eine Qualifizierungsbedarfsanalyse durchführen. Das heißt, die Teams schauen nochmal sehr speziell darauf, was braucht eigentlich das Team gerade an Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Und bei mir im Bereich ist es tatsächlich eigentlich relativ oft der traumasensible Umgang in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Alles, was gerade mit dem systemischen Arbeiten oder in der systemischen oder mit der systemischen Behandlung zu tun hat, das sind Fortbildungen, die immer total gerne besucht werden, Deeskalationstraining oder auch Umgang mit narzisstischen Persönlichkeitsstörungen. Also das, was natürlich auch gerade irgendwie zum Patientenklientel passt. Aber natürlich auch, wie ich das vorhin schon gesagt habe, ein Studium in Pflegewissenschaft beispielsweise. Also ich glaube, wir sind da vom LVR einfach unglaublich breit aufgestellt. Nicht nur Wilner Klinik, sondern natürlich auch mit der Akademie in Langenfeld.
Ja, Und ich glaube, dass das richtige Wertschätzung ist, wenn man sagt, ich sehe dich in deiner Arbeit und ich möchte dich gerne unterstützen, damit du sie noch besser machen kannst. Unser Podcast, Esther, steht unter dem Motto sinnvoll in jeder Beziehung. Gerade als Pflegedienstleitung bist du mit vielen Menschen in Kontakt. Was ist für dich denn sinnvoll in all diesen Beziehungen?
Also sinnvoll in jeder Beziehung, das bedeutet für mich, dass die Arbeit auch auf mehreren Ebenen irgendwie Bedeutung hat oder Bedeutung trägt. Also ganz konkret natürlich für die Kinder und die Jugendlichen, mit denen wir arbeiten, wenn wir das schaffen, dass die sich verstanden fühlen, wenn die wieder ein Stück Stabilität und Orientierung zurückgewinnen. Ich finde, dann hat das so einen direkten und auch spürbaren Sinn. Und natürlich, ja, Sinn entsteht natürlich auch darin, dass wir an etwas mitwirken können. Also was irgendwie über diesen einzelnen Moment hinausgeht, gerade in der Behandlung. Also für mich persönlich liegt der Sinn in meiner Arbeit eigentlich genau in diesem Zusammenspiel, also in Beziehung und in Entwicklung und daran irgendwie etwas mitgestalten zu können.
Eine letzte Frage habe ich jetzt noch. Wenn du dir etwas für die Zukunft der Pflege wünschen könntest, was wäre das?
Dann würde ich mir tatsächlich wünschen, dass wir gute Rahmenbedingungen geschaffen bekommen, dass wir mehr Anerkennung finden und das halt in der Wahrnehmung unserer Profession, also dass Pflege wirklich als das gesehen wird, was sie ist, also als eine hochqualifizierte und eigenständige Fachdisziplin und dass Pflege einfach aktiv mehr an Entscheidungen beteiligt wird.
Da machen wir ein ganz großes Ausrufezeichen. Dahinter ist der Grell, Pflegedienstleitung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Viersen. Gerade wenn es um Kinder geht, Leute, dann ja, berühren mich die Themen irgendwie immer noch ein bisschen mehr, einfach weil jeder, der Kinder hat oder sich mit Kindern beschäftigt, merkt, das ist unsere Zukunft. Und natürlich haben die Kinder, die bei euch sind, Esther, sowieso schon einen etwas größeren Rucksack zu tragen und dann zu merken, da sind Menschen, die sich dafür einsetzen, dass der Weg für diese Kleinen ein bisschen besser zu gehen ist. Das ist einfach toll. Und natürlich braucht es Menschen wie dich, die da Verantwortung übernehmen, dieses ganze Schiff lenken wollen und damit die richtige Richtung einschlagen. Vielen, vielen Dank für deine Arbeit und danke für den Besuch heute hier in Seelenarbeit.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Also es war jetzt für mich auch wirklich nochmal, ja, eine gute Gelegenheit, einfach nochmal den Job oder die Arbeit nochmal ein bisschen zu reflektieren und einfach nochmal zu sehen, was das natürlich auch einfach bedeutet, wenn diese, ja, oder welche Bedeutung die multiprofessionelle Zusammenarbeit in der Kinder- und Jugendpsychiatrie eigentlich hat. Vielen Dank.
Da haben wir heute alle einen Einblick bekommen und das ist toll. Und wenn ihr noch mehr über Pflege hören wollt, dann scrollt unsere Folgenliste einfach doch mal ein bisschen nach unten. In Folge 4, da war die Pflegerin Michelle Sugar zu Gast. Da hört ihr viel darüber, wie es eigentlich so im Alltag läuft. Und dann abonniert ihr Seelenarbeit am besten nochmal schnell bei eurem Podcast-Anbieter und folgt dem LVR auf den Socials. Dann verpasst ihr auch kein Update mehr rund um diesen wunderbaren Podcast. Ich bin Daniel Schwingheuer, euer Host. Bis bald. Macht's gut.